ARD.
SWR Kultur. Forum.
Macron in Deutschland. Wie stabil ist die deutsch-französische Achse? Mein Name ist Klaus Heinrich. Die deutsch-französischen Beziehungen sind so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr, sagt Unionsfraktionschef Friedrich Merz vor ein paar Wochen im Deutschen Bundestag. Seit gestern ist der französische Präsident Emmanuel Macron zum Staatsbesuch in Deutschland und beteuert, der deutsch-französische Motor stottert nicht. Viel ist gemutmaßt worden über das persönliche Verhältnis des spröden deutschen Kanzlers mit dem extrovertierten und rhetorisch brillanten französischen Staatsoberhaupt, aber noch viel wichtiger über das gemeinsame und trennende der beiden großen europäischen Nationen. Gibt es einen neuen Pakt für eine kraftvolle europäische Zukunft oder überwiegen die unterschiedlichen nationalen Interessen? Darüber will ich in den nächsten 45 Minuten diskutieren mit der Politikwissenschaftlerin und Zeithistorikerin Professor Dr. Hélène Mia-Delacroix von der Sorbonne Université in Paris, mit Professor Dr. Marc Ringel, er ist Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, und mit Jakob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die Zusammenarbeit beider Länder sei unabdingbar und wichtig, sagte Macron in Berlin. Die deutsch-französische Freundschaft ist existenziell für unsere Länder, auch für Europa, ergänzt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Frau Mia-Delacroix, haben die beiden recht oder ist das angesichts der vielen Irritationen in der Vergangenheit nicht auch ein bisschen Gesundbeterei?
Ich glaube schon, dass Sie recht haben, und ich möchte gerne glauben, dass Sie sich ernsthaft bemühen. Denn ich glaube, im Vergleich mit vorigen Beziehungen, deutsch-französischen Beziehungen, ist das Ausmaß der Dramatik im Kontext wird oft übersehen. Und das wurde gesagt in diesen Pressekonferenzen. Und ich möchte vielleicht für das deutsch-französische Paar oder Tandem, wie man so sagt, die Worte von Bundespräsident Steinmeier wieder aufnehmen. Gerade Deutsche und Franzosen wissen, dass Freiheit, Frieden und Demokratie nicht vom Himmel gefallen sind, sondern errungen, ausgehandelt, verteidigt und gefestigt werden müssen. Und ich glaube, genau das Gleiche gilt für diese Zusammenarbeit von zwei sehr unterschiedlichen Nachbarn.
Frau Mia-Delacroix, wir haben ein kleines technisches Problem. Vielleicht können Sie das Mikrofon ein wenig weiter wegtun, dann kommt es nicht so sehr dazu, dass wir die Störgeräusche haben. Vielen Dank. Der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten nach über 20 Jahren sollte ja schon letztes Jahr stattfinden, musste aber wegen der Proteste in Frankreich abgesagt werden. Das wäre jetzt fast wieder passiert. Präsident Macron kam jetzt aus dem kriselnden Neukaledonien direkt nach Deutschland. Der Wille zum Verständnis ist da. Da ist man auch mal müde, Herr Ringel. Aber ausgefallene Staatsbesuche und Ministerratstreffen, die sind nicht vergessen, oder?
Na, sie sind nicht vergessen, aber es ist ganz klar eine Lernkurve an dieser Stelle vorhanden, dass man weiß, dass also auch diese Symbolik Staatsbesuche wichtig sind. Es gibt ja regelmäßige Konsultationen, das darf man gar nicht vergessen. Der Bundespräsident hat ja von einer tiefen Beziehung zu Frankreich gesprochen, und diese tiefe Beziehung heißt, dass es eben nicht nur einmal einen Staatsbesuch gibt, sondern eigentlich regelmäßige, dauerhafte Konsultationen, und die sind vorhanden. Aber ganz klar, mit dem Staatsbesuch soll auch die emotionale Seite angesprochen werden. Soll auch angesprochen werden, dass dieser deutsch-französische Motor wieder in Gang gebracht werden soll, um in einer sehr schwierigen Ausgangslage, wahrscheinlich die schwierigste Ausgangslage, die wir seit Jahrzehnten hatten, auch wieder für Europa zu wirken.
Nun sind die beiden entscheidenden Akteure, Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz, nicht nur sehr unterschiedliche Temperamente, sie tragen auch persönlich zum Teil undiplomatisch offen ihre Meinungsverschiedenheiten aus, etwa zum Thema Einsatz von westlichen Bodentruppen in der Ukraine heraus. Wie stabil und belastbar ist das Verhältnis nach Ihrer Beobachtung von den beiden?
Ja, ich würde mich den beiden Mitdiskutanten anschließen. Guten Abend von meiner Seite auch. Es gibt natürlich nicht nur das Verhältnis zwischen dem Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Staatspräsidenten Präsident Macron, sondern ein gutes Arbeitsverhältnis auf vielen Ebenen zwischen den Ministerien, auch in der Zivilgesellschaft. Aber, und das sagen Sie, im Moment stehen der Kanzler und der Präsident unter besonderem Druck, das sagte auch Frau Mia-Delacroix, durch die Umstände des Kriegs in der Ukraine, die Klimakrise und viele andere Umstände mehr, die eben die beiden Chefs und beide Staaten im europäischen Kontext zwingen, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Und da fallen die Misstöne der vergangenen Wochen und Monate natürlich im Moment besonders auf.
Es ist Emmanuel Macron, der insbesondere den europäischen Gedanken immer wieder nach vorne bringt, etwa bei seinen Reden an der Sorbonne, die von der deutschen Politelite, man muss es wohl so klar sagen, schlicht ignoriert wurde. Frau Delacroix, oder als er ein deutlich höheres militärisches Engagement an der Seite der Ukraine gefordert hat und so den offenen Widerspruch des deutschen Kanzlers provoziert hat, wie empfinden die Franzosen eigentlich das deutsche Verhalten?
Also das reizt schon, muss man sagen. Also es gibt viele Irritationen in Frankreich. Es ist, wie Sie wissen, das deutsch-französische Verhältnis hat eine lange Geschichte. Das heißt, man hatte eine lange Geschichte der Annäherung, aber auch des Misstrauens. Und das Misstrauen ist in der Vergangenheit oft immer wieder da gewesen, sodass es sehr schnell wieder kommen kann, wenn der Partner den Eindruck gibt, sich wenig für Frankreich zu interessieren oder sogar herabschätzend oder arrogant gegenüber dem, sagen wir mal, wirtschaftlich weniger starken Partner zu äußern. Und das ist, glaube ich, eine Überraschung gewesen, eine gewisse Enttäuschung und schon eine Irritation, die dazu geführt hat, dass auch auf der französischen Seite zum Teil die deutschen Positionen missverstanden worden sind und immer wieder gedeutet werden, als die Deutschen seien Egoisten, denken nur an ihre Handelsinteressen und denken nicht gemeinsam, nicht solidarisch in Europa, sondern wollen nur das Beste für sich behalten.
Bevor wir nochmal auf die einzelnen Probleme zu sprechen kommen, die Unterschiede in der Verteidigungspolitik, in der Wirtschaftspolitik, Sie haben es ja gerade schon anklingen lassen, die nationalen Interessen, bleiben wir nochmal ein bisschen bei der Form, die in Frankreich auch immer eine gewisse Form, gewisse Rolle spielt. Ist man nicht manchmal, Herr Ringel, ein bisschen irritiert über die deutsche, sag ich mal, Fischbrötchen-Diplomatie oder die Tatsache, dass der Präsident mit dem anderen Präsidenten Tischfußball spielen müsste, wäre doch in Frankreich undenkbar, oder?
Es sind unterschiedliche Kulturen, ganz eindeutig, aber diese unterschiedlichen Kulturen machen natürlich auch den Reichtum in Europa aus. Also von daher, ja, das sind unterschiedliche Baustellen, unterschiedliche Ansatzpunkte, aber man darf nicht vergessen, die Stärke der deutsch-französischen Beziehungen war eigentlich immer, dass man von sehr unterschiedlichen Positionen gestartet ist und auf Basis dieser unterschiedlichen Positionen aber hinter einen Kompromiss gefunden hat. Und dieser Kompromiss, gerade weil es so zwei sehr unterschiedliche Partner waren, war häufig so tragfähig, dass sich auch andere Staaten diesem Kompromiss anschließen konnten. Also häufig wird das ja als Stellvertreterkompromiss bezeichnet, der hinter letztlich die Lösung in der Europäischen Union vorangetrieben hat. Und diese Kompromisse funktionieren. Ich würde sagen, sie funktionieren weiterhin. Also von daher, vive la différence, lebe der Unterschied zwischen beiden Ländern. Aber wie schon gerade gesagt, die Themen sind im Moment Reizthemen. Es sind schwierige Themen. Es ist eine schwierige Situation. Und zusätzlich ist es auch ein wahnsinniger Zeitdruck, unter dem die Politik agiert. Also gerade die Entscheidungen Russland, Ukraine sind letztlich Live-Entscheidungen, sodass eine Abstimmung, eine koordinierte Abstimmung damit deutlich schwieriger wird oder deutlich drängender wird. Aber die Zeit fehlt, um sich in der Tiefe abzustimmen.
Bleiben wir mal bei der Verteidigungspolitik als erste Baustelle. Nichts sei ausgeschlossen, um einen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern, hat ja Emmanuel Macron nach Abschluss einer Ukraine-Hilfskonferenz in Paris gesagt. Gemeint waren möglicherweise sogar westliche Bodentruppen. Deutschland hat No gesagt. Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Hat er die Deutschen damit überrumpelt, Herr Ross?
Ja, mit Sicherheit. Das hat er in der Vergangenheit schon öfter getan. Angefangen mit seiner ersten Sorbonne-Rede, erinnern wir uns, im September 2017, als er als jüngster französischer Präsident der Geschichte damals eine sehr mutige und auch ausbuchstabierte Vision für die Zukunft der Europäischen Union sozusagen in den Raum warf, als in Deutschland gerade die Koalitionsverhandlungen begannen und es eigentlich überhaupt keinen richtigen Ansprechpartner gab. Das hat er 2019 erneut getan, als er vom Hirntod der NATO sprach und auch damit die Amerikaner, die Briten, aber eben auch die Deutschen brüskierte. Und das hat er jetzt erneut eben Ende Februar mit dieser Äußerung zu Bodentruppen in der Ukraine getan, die der Kanzler sich dann sozusagen gezwungen sah, das sofort wieder einzufangen, für Deutschland auszuschließen. Darauf folgten tatsächlich einige Wochen der Unabgestimmtheiten und des Konflikts, der tatsächlich auch sehr offen ausgetragen wurde, das muss man sagen. Also wenn diese Konflikte in die Öffentlichkeit getragen werden, dann soll das schon etwas heißen und eben nicht hinter verschlossenen Türen verbleiben. Und dieser Unterschied ist bis heute nicht ausgeräumt, aber auch da würde ich mich Herrn Ringel anschließen, was er gerade sagte über die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich, in diesem Fall eben Zum Beispiel, dass Frankreich eben souverän über eigene Nuklearwaffen verfügt, gibt dem französischen Präsidenten einen Spielraum, über den ein deutscher Bundeskanzler nicht verfügt, weil Deutschland zwar nuklear geschützt ist, aber eben in Abstimmung mit den Amerikanern agieren muss, unter dem amerikanischen Nuklearschirm steht, in der NATO über diese Fragen diskutiert und eben auf russische Drohungen hin nicht so frei reagieren kann, wie das ein französischer Präsident kann und wie das Macron eben im Februar getan hat.
Das werden wir ja gleich noch ausführlich diskutieren, wenn es nämlich darum geht, wie sieht die Zukunft der europäischen Verteidigung aus? Deutschland und Frankreich darüber reden, was hat die Forst of Rapp damit zu tun? Aber was hat vor allen Dingen die amerikanischen Präsidentschaftswahlen zu tun? Aber vorher noch die Reaktion von Scholz auf das Vorpreschen von Macron, der ja gesagt hat, wir schließen nichts aus an Maßnahmen. Das ist ja, Frau Mia Delacroix, die berühmte Ambiguität, die hat Scholz genau zerstört, ne? Oder?
Genau, ich glaube, da hat man selbstverständlich damit zu tun, dass wir zwei Temperamente haben, dass Emmanuel Macrons Vorgehensweise auf allen Bereichen tatsächlich die, was man im Französischen die Disruption nennt. Das heißt, er hat immer wieder Ideen und wirft sie und freut sich sozusagen, wenn es ein bisschen bewegt und bruskiert und er meint, damit kommt Bewegung. Und das ist tatsächlich bei einer mangelnden Abgestimmtheit kann es zu Problemen führen. Aber ich glaube, dass hinter diesem Missverständnis und unangenehme Zeit etwas Grundsätzliches sich verbirgt, nämlich, dass nicht nur Frankreich eine eigene Atomwaffe hat, sondern dass die Strategie Frankreichs als Atommacht darauf beruht, dass Unsicherheit immer bleibt. Diese Ambiguität mit diesem komischen deutsch-französischen Wort auf Deutsch, nämlich, dass der Gegner nicht vorher wissen kann, was für uns, für unsere Seite unerträglich ist, so dass er dann vorsichtig bleibt und nicht keine Vorstoße für sich bringt. Und ich glaube, in Deutschland als Ergebnis der neuesten Geschichte, auch der 70er Jahre, eine ganz andere Strategie sich installiert hat, nämlich die Vorhersehbarkeit, dass man transparent ist, dass man nicht brüskiert. Und das war eine der Bedingungen in den Beziehungen mit der UdSSR in der Zeit der Ostpolitik. Und hier hat man ein Erbe sozusagen von zwei radikal unterschiedlichen Strategien und Taktiken sogar. Wie gehe ich mit dem Gegner um, damit er nicht attackiert? Die Franzosen meinen, der darf nicht wissen, was uns unerträglich ist. Also können wir sagen, vielleicht könnten wir uns vorstellen, dass eines Tages auch Soldaten geschickt werden. Das heißt nicht, wir werden das tun, aber es ist nicht auszuschließen, während die Deutschen meinen, wir müssen unsere Grenzen zeigen, damit keine Überschreitung von beiden Seiten kommt. Und das ist interessant gewesen, fand ich.
Herr Ringel, Sie hatten ja eingangs gesagt, das Besondere an der deutsch-französischen Beziehung ist, dass man aus sehr verschiedenen Positionen kommt, dann aber letztlich zu einem Kompromiss. Haben Sie eine Fantasie, wo zwischen diesen sehr unterschiedlichen Ansätzen beim Thema Ambiguität, also uneindeutig in der militärischen Taktik und Strategie, wo da ein Kompromiss denkbar ist?
Na, ich bin kein Militärexperte, aber ich würde mal vermuten, auch an dieser Stelle letztlich das Spiel mit beiden Seiten, nämlich die französische Ambiguität, wie schon gerade gesagt, Frankreich als Nuklearmacht hat die Möglichkeit, diese Nuklearkarte zu ziehen, hat die Möglichkeit, diese Nuklearkarte zu spielen, was ein Element sein kann, das gepaart mit dem, was ich jetzt für die deutsche Seite mal Regelbindung nennen würde, also die klassischen roten Linien, die wir sehr gerne einziehen, auch aufgrund unserer Geschichte. Wenn man sich das über den Zeitablauf anschaut, haben wir uns ja sehr weit da bewegt, dass wir im Endeffekt jetzt an dieser Position überhaupt sind. Und ich denke, mit diesen beiden Komponenten kann man durchaus spielen, dass man rote Linien einzieht als, sagen wir mal, Fallrückzieher, als letzte Position, aber gleichzeitig trotz allem auch eine Marge der Unsicherheit lässt, um diese strategische Abschreckung, die Macron ja letztlich damit bezweckt, auch reinzuziehen.
Macron wird ja morgen reden in Münster als Friedenspreisträger. Herr Ross, Sie sind vor Ort und beobachten das. Was erwarten Sie denn da? Eine neue provokative Rede des französischen Staatspräsidenten auf deutschem Boden?
Wir wollen es nicht hoffen, aber wenn ich ehrlich bin, wenn man sich heute den Text ansieht, die Rechtfertigung der Jury dieses Friedenspreises, der unter anderem Frank-Walter Steinmeier als Gastgeber dieses Staatsbesuches angehört, aber auch Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, ein ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, und den Text für diese Auszeichnung für Macron sich ansieht, dann geht es dort auch darum, dass Macron trotz der Spannungen, wie es in diesem Text heißt, zu Russland eben einen Dialog aufrechterhalten hat. Dieser Text, das muss man dazu sagen, stammt aus dem vergangenen Jahr, aus dem Beginn des vergangenen Jahres. Seitdem hat Macron eben den Ton gegenüber Russland sehr verschärft. Das heißt, dieser Text passt nicht mehr so sehr zu der aktuellen französischen Position, wenn man ehrlich ist, ein Jahr später, weil Macron eben heute wesentlich offensiver, teilweise auch aggressiver gegenüber Russland auftritt, während er ja, auch das gehört vielleicht an dieser Stelle einmal erinnert, zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine derjenige war, der am lautesten dafür warb, dass man den Gesprächsfaden mit Wladimir Putin nicht abreißen lassen dürfe, dass man Russland nicht demütigen dürfe in diesem Krieg, also sehr versöhnliche Töne anstimmte. Und seitdem hat Emmanuel Macron persönlich und hat die französische Diplomatie, auch das französische Militär eben eine sehr weite Entwicklung durchgemacht und ist heute eigentlich die Stimme in Europa, die wirklich am offensivsten und aggressivsten gegenüber Russland auftritt. Ob das morgen in dieser Rede anlässlich seiner Auszeichnung mit dem Westfälischen Friedenspreis auch so sein wird, das bleibt abzuwarten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Macron hier bewusst Spitzen setzen wird. Das wäre schon unfreundlich im Rahmen dieses Staatsbesuchs.
Herr Ringel. Ja, ich glaube, wenn man das Ganze paraphrasieren wollte, würde man vielleicht sagen, das Wort Zeitenwende ist eine deutsche Erfindung, wurde von deutscher Seite geprägt. Aber was Macron speziell auch mit der Sorbonne-Rede 2 gemacht hat, ist im Endeffekt diese Zeitenwende auszubuchstabieren. Das gilt fürs Militär hier, aber auch das Verhältnis zu unseren Partnern, also das Verhältnis zu den USA, zur Wirtschaftspolitik, das Verhältnis zu China. Also an dieser Stelle ist sehr viel von dieser Disruption zu spüren, die eigentlich dieses Wort Zeitenwende ausgedrückt hat. Und ich glaube, an dieser Stelle kommen die beiden wieder zusammen.
Frau Mia Delacroix, wie ist das eigentlich im Denken der Franzosen, wenn man auf die USA guckt, auf die Präsidentschaftswahlen, die ja dort im November stattfinden werden, die möglicherweise das Ergebnis haben, dass Donald Trump ein zweites Mal amerikanischer Präsident wird? Damit wäre ja eigentlich, sagen wir mal, die Strategie von Olaf Scholz beendet, nämlich die deutsch-amerikanischen Beziehungen als Garanten zu nehmen für die deutsche Sicherheit. Dann käme Frankreich ins Spiel. Ja, womit eigentlich? Mit welchem denkbaren Vorschlag für eine europäische Sicherheit, die mittel- oder vielleicht sogar schon recht kurzfristig ohne Amerika auskommen muss?
Ja, also aus französischer Sicht ist ziemlich viel Zeit verloren worden. Also diese Erinnerung, dieses Nachdenken an diese erste Sorbonne-Rede von Präsident Macron 2017 macht einige nachdenklich, denn damals sind Vorstöße gemacht worden und Vorschläge gemacht worden, die dann, wären sie schon damals in die Wirklichkeit umgesetzt worden oder angefangen hätte man, dann wäre man etwas weiter. Niemand denkt in Frankreich, die USA und die NATO ersetzen zu können, um unsere deutschen Freunde zu schützen. Das ist ganz klar. Aber ganz eindeutig ist es, dass dieses Angebot, dieser Vorschlag, wie man auf Französisch sagt, eine Souveränité im Sinne Bereitschaften, der Fähigkeit, sich zu verteidigen innerhalb der NATO, aber neben auch mit der Möglichkeit, für den Fall der Fälle doch ein bisschen selbst dazustehen. Das ist etwas, was dringend zu sein scheint. Und ja, man möchte lieber nicht dran denken, was passiert, wenn Trump wieder zum amerikanischen Präsidenten wird. Aber dann haben wir tatsächlich den Eindruck, dass von deutscher Seite dieses Umdenken notwendig sei. Nicht weg von den USA, sondern die schnelle Entwicklung einer gemeinsamen Verteidigungsfähigkeit, um nicht da bloß zu stehen und blank zu sein.
Herr Ross, wie kann die denn aussehen, diese neue Strategie mit der Forsterfrapp? Muss sich Deutschland da einweben? Muss es sich unterordnen? Was wird da diskutiert? Was kann man sich vorstellen?
Ja, noch wird jedenfalls auf der Ebene, zu der wir sozusagen als Zivilisten und ohne Geheimhaltungsfreigaben Zugang haben, wenig diskutiert, muss man sagen, obwohl Emmanuel Macron mehrmals auch in der Vergangenheit schon dieses Angebot gemacht hat, auch ganz klar an die Adresse der Bundesregierung, noch unter Angela Merkel, dann noch einmal auch an Olaf Scholz, dass man eben über nukleare Abschreckung auch europäisch sprechen kann, dass die französische Force de Frappe eine europäische Dimension hat und immer gehabt hat. Aber ich glaube, diese französischen Vorschläge kranken auch da an einer sehr unterschiedlichen Geschichte. Es muss daran erinnert werden, dass Frankreich 1966 aus dem transatlantischen Bündnis ausgetreten ist. Eine Entscheidung Charles de Gaulles damals, des ersten Präsidenten der Fünften Republik, sich frei machen wollte von den Abhängigkeiten von den Amerikanern, auch von anderen Staaten, eben diese eigene nukleare Abschreckung aufbaute. Und das hat natürlich die französische strategische Kultur, die französische Politik über die Jahrzehnte sehr geprägt, genauso wie die amerikanische Präsenz in geteilten Deutschland, auch im wiedervereinigten Deutschland, Berlin und die deutsche Politik geprägt hat. Über Jahrzehnte, das muss man sich in Erinnerung rufen, waren Hunderttausende amerikanische Soldaten in Deutschland stationiert. Noch heute sind es mehrere Zehntausend. Sie haben große Militärstützpunkte in Stuttgart beispielsweise, auch in Ramstein. Etwas Vergleichbares gibt es in Frankreich nicht und das macht natürlich etwas mit dem politischen System. Und ich glaube, dass für die französische Seite, auch für Emmanuel Macron persönlich eben, seine Vorschläge ein Stück weit daran kranken in Europa, dass eben das Vertrauen fehlt bei den Partnern, dass viele Staaten, Deutschland ist einer davon, die baltischen Staaten und die osteuropäischen sind da sicher auch dazu zu zählen, eben nicht daran glaubt, dass es tatsächlich eine echte französische Bereitschaft gibt, hier die Amerikaner zu ersetzen. Über die Möglichkeiten und die Ressourcen haben wir dann noch gar nicht geredet. Aber dieses historische Misstrauen, das steht Macron und das steht Frankreich eben an vielen Stellen leider, muss man sagen, heute im Weg.
Macron. Darf ich etwas sagen?
Ja, bitte schön. Ja,
ich möchte bitte eingreifen, wenn ich das so sagen darf, denn ich möchte etwas richtigstellen. Ja. 1966 ist Frankreich nicht aus dem Bündnis NATO ausgetreten, sondern aus dem integrierten Kommando der NATO. Frankreich ist immer Mitglied der NATO geblieben, sondern was de Gaulle wollte, war, dass nicht diese Kette von oben, diese Hierarchie von oben nach unten kommt und dass tatsächlich französische Soldaten nur einem Befehl eines amerikanischen General folgten. Aber es ist immer eine Vorstellung und deswegen ist es interessant, das noch einmal zu betonen. Sie haben völlig recht zu sagen, da sind andere Partabhängigkeit, andere Erfahrungen und Vorstellungen entstanden. Aber das ist ein Vorwurf, der Frankreich immer wieder gemacht wird und der historisch falsch ist. Frankreich ist immer ein treues Bündnismitglied geblieben, nur mit dieser Vorstellung, man möchte selber auch mitentscheiden. Inzwischen ist unter Nicolas Sarkozy nach möglichen Annäherungen unter Chirac wieder, ist Frankreich unter Sarkozy wieder in das integrierte Kommando der NATO gekommen, sodass im Fall der Fälle Frankreich völlig in dieser Befehlskette eingebunden ist.
Wie stabil ist die deutsch-französische Achse, fragen wir in diesem SWR-Kulturforum. Macron ist in Deutschland der französische Staatspräsident. Und er redet in dieser Minute, in dieser Stunde in Dresden und zwar zur Jugend. Es soll um die Zukunft Europas gehen, kurz vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, bei der ein weiterer Push für die Nationalisten in allen Ländern ja allgemein erwartet wird. Politische Mitte gegen rechts außen. Diese Spannungslage wiederum eint die Regierenden in Deutschland und in Frankreich. Macron warnte ja in seiner Sorbonne-Rede, dass Europa sterben könnte. Wird die Verzweiflung, Herr Ringel, der etablierten Politiker angesichts der Gefahr von rechts international oder zumindest binational zwischen Deutschland und Frankreich? Gleiche Sorge?
Na, Verzweiflung wäre vielleicht zu viel gesagt, aber Sorge auf jeden Fall. Also was wir erleben in den Wahlprognosen, sowohl in Frankreich, aber auch in Deutschland, ist ja wirklich ein sehr starker Rechtsruck zu populistischen Parteien zu erwarten. Und dementsprechend ist es eine geteilte Sorge, die durchaus auch eine reale Sorge ist. Denn diese Parteien haben ein Programm und dieses Programm ist antieuropäisch, geht in weiten Teilen gegen das, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Und von daher ist es an dieser Stelle eine geteilte Sorge. Und ich glaube auch, trotz aller Unterschiede, die wir ja schon diskutiert haben, auch eine gemeinsame Verantwortung von beiden Seiten, möglichst diesem Ganzen entgegenzuwirken.
AfD und Le Pen-Partei gehen getrennte Wege seit wenigen Tagen, wie wir ja mitbekommen haben. Es war ja recht turbulent, das Verhältnis zwischen diesen beiden Parteien, die sich ja doch sehr unterschiedlich entwickeln. In Frankreich ist sie von ganz rechts eher mittiger geworden, während unsere AfD in Deutschland immer weiter, so scheint es zumindest, radikaler wird, Herr Ross. Muss man sich da Gedanken machen? Redet man darüber auch wohl in den Kreisen Scholz, Steinmeier und Macron? Oder sind solche, sag ich mal, nationalen Dinge oder Wahlkampfdinge tabu, auf so einer Ebene zu diskutieren?
Nein, mit Sicherheit wird darüber geredet. Es war auch gestern schon in der gemeinsamen Pressekonferenz des Bundespräsidenten und des Präsidenten Frankreichs Thema. Die Journalisten fragten danach natürlich. Und auch heute, Sie sagten es gerade, in diesen Minuten hält Macron seine Rede an die europäische Jugend in Dresden. Dresden, die Hauptstadt Sachsens, wo die AfD sehr hohe, jedenfalls Umfrageergebnisse hat. Und mit Sicherheit werden diese Themen angesprochen werden. Auch wenn, und das ist auch hier nochmal wichtig zu betonen, das sprachen Sie ja gerade schon an, die Rechtsaußenparteien oder die Rechtsextremen, über diese Definitionen kann man dann auch trefflich streiten, wenn diese Parteien sich sehr unterschiedlich entwickelt haben in den vergangenen Jahren und jetzt auch eben in den vergangenen Wochen. Sie sprachen den Bruch an zwischen dem Rassemblement National, das sich distanziert von der AfD, weil nämlich das Rassemblement National in Frankreich, das aktuell zwischen 30% und 32% haushoch führt in den Umfragen zur Europawahl in Frankreich, weil sich diese Partei eben jedenfalls nach außen sehr deradikalisiert hat, verbürgerlicht hat, weil es weniger Sorgen gibt, sich mit dieser Partei zu identifizieren, das auch offen zu äußern in Frankreich, und eine Salonfähigkeit erreicht wurde, auch in der Nationalversammlung, die AfD in Deutschland eben überhaupt nicht erreicht. Im Gegenteil, die AfD hat sich in den vergangenen Wochen erneut vielfach über Skandale ins Abseits gerückt, ins Politische. Und auch der Umgang mit diesen Parteien ist eben ganz anderer, während in Deutschland oft von den demokratischen Parteien auf der einen Seite und der AfD auf der anderen gesprochen wird, also diese Linie gezogen wird, gibt es diese Unterscheidung in Frankreich schon lange nicht mehr. Das Rassemblement National, auch das hat Macron jetzt in Deutschland erneut betont, ist keine Partei wie die anderen, aber es ist eine demokratische Partei, die aktuell bei rund 30% bis 32% in den Umfragen steht.
Europas Konservative spielen ja offensichtlich mit dem Gedanken, sich notfalls mit Hilfe der europäischen Rechten Mehrheiten im Europaparlament zu verschaffen nach der Europawahl. Eine Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Hilfe von Orban, Meloni, Le Pen wird ernsthaft diskutiert. Das ist sicherlich nicht die Vorstellung, die Emmanuel Macron hatte, als er Ursula von der Leyen vor 5 Jahren durchgeboxt hat, Herr Ringel, oder?
Nee, mit Sicherheit nicht. Also an dieser Stelle sehen wir eine neue Entwicklung. Wir sehen auch letztlich, wie schon gerade gesagt von Herrn Ross, eine Bewegung der einzelnen Parteien. Also auch im Endeffekt Melonis Partei hat sich ja sehr stark zumindest nach außen hin auf die Mitte hinzubewegt, sodass sie zumindest offiziell tolerierbar, mehrheitsfähiger ist. Also wie sich im Endeffekt auch der Rassemblement National positionieren will, ungleich der deutschen AfD, wie gerade gesagt. Und damit sind natürlich auch die Optionen für die Konservativen deutlich gestiegen, und damit sehen wir auch eine leichte Neupositionierung auf der europäischen Ebene, ganz eindeutig.
Tja, was wird denn Macron dann diesmal empfehlen, Frau Mia Delacroix? Glauben Sie, dass er wieder eingreifen wird bei der Frage, wer die Kommission künftig anführen wird?
Ja, da weiß ich nicht, muss ich Ihnen sagen. Aber wir werden sehen, was nach diesen Wahlen kommt, wenn tatsächlich ganz viele Abgeordnete von diesen unterschiedlichen Rechtsaußenparteien kommen, werden die zunächst einmal zeigen, wie es weitergeht und wie sie das sehen. Also meine Analyse und Sicht der Sache ist, dass sich die AfD und der Rassemblement National nicht in derselben Etappe der Entwicklung und der Geschichte dieser Partei ist. Die Front National, also ich sage immer noch Front National, pardon, Rassemblement National, entstand in den 70er Jahren und hat es erlebt, dass man mit radikalen Sprüchen etc. nicht weiterkommt und dass ein Wolf in einem Schafsmantel oder so, dass es viel besser funktioniert. Interessant ist es zu beobachten, wie die unterschiedlichen Parteien in den unterschiedlichen Ländern aufeinander Bezug nehmen. Die guten Zahlen, die bei den Umfragen die Rassemblement National zurzeit bekommen, stammen aus zwei Quellen. Die eine ist die ziemlich charismatische Erscheinung von der Nummer 2, der Rassemblement Rassemblement National und Anleiter der Liste für die Europawahlen, Jordan Bardella, der offensichtlich auch der Jugend ganz besonders gefällt. Aber das andere ist, wie Italien sich entwickelt hat. Und viele sagen in Frankreich, ach, so schlimm ist es doch nicht geworden in Italien. Also können wir auch mit gutem, ohne Angst unsere Stimme dieser Partei zu geben. Insofern ist diese Distanzierung von der AfD auch ein Teil dieser Taktik, glaube ich.
Herr Ross, wollten wir was sagen?
Ja, absolut. Ich wollte dem zustimmen, noch einmal auch unterstreichen, denn das trifft ja in gewissem Maße auch auf Deutschland zu, obwohl über die Zahlen zuletzt diskutiert wurde, dass eben gerade die jungen Wähler und Wählerinnen, die Erstwähler eben verstärkt für die extremen Parteien stimmen. Das ist in Frankreich nochmal ausgeprägter. Ich habe gerade heute gesehen, dass der bekannteste und reichweitenstärkste YouTuber in Frankreich jetzt auch jemand ist, der sehr viel Inhalte zu neuer Männlichkeit, zu einer aggressiveren Männlichkeit publizieren. Das kommt offensichtlich gut an, der auch rechte politische Ansichten vertritt. Und damit umzugehen, darum geht es vermutlich gerade in der Rede des Präsidenten in Dresden, die wir dann im Nachhinein sozusagen nachvollziehen können. Aber darum muss es eben auch in den europäischen Diskussionen gehen. Also deswegen nochmal zurück zu Ihrer Frage, ob darüber gesprochen wird zwischen Herrn Scholz, Herrn Steinmeier und Herrn Macron. Ich möchte es sehr hoffen, denn wenn nicht darüber gesprochen wird, also wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn gerade jetzt eben die jungen Menschen offensichtlich unzufrieden sind mit der aktuellen Politik, bereit sind für extreme oder extremistische Positionen und Parteien zu stimmen, dann muss das doch in Sorge versetzen und es müssen Antworten gefunden werden, um eben das, was auch die deutsch-französische Freundschaft über Jahre ausgemacht hat, nämlich eine gemeinsame Vision zu haben für die Europäische Union, für diesen Kontinent, dass das wieder entsteht für eine neue Generation und dass man eben stolz darauf ist, dieser Union anzugehören, Lust hat, sich einzubringen, zusammenzuarbeiten und eben nicht für Parteien stimmt, die all diese Fortschritte zurückholen und zurückbauen wollen auf die nationale Ebene.
Herr Ringel. Ja, letztlich ist der Versuch Macrons deutlich zu sehen, im Endeffekt in dieser Unsicherheit und diese Unsicherheit, die sehr schnell die Leute in Nationalismus treibt oder nationale Grenzen zu einfachen Antworten verleitet. Man hat sehr, sehr stark bei der Sorbonne-Rede gesehen und ich vermute mal, wir werden auch jetzt live vermutlich hören bei der Rede an die europäische Jugend, dass Macron sehr, sehr stark versucht, Strukturen und Rahmen reinzusetzen, also Mut zu machen, eine positive Zukunft, ein positives Projekt zu definieren, um an dieser Stelle einen positiven Gegenentwurf aufzuzeigen, wie es weitergehen kann mit Europa. Denn ich glaube, das ist das Verständnis von Macron, dass man die Unsicherheit reduzieren muss, dass man wieder Klarheit schaffen muss, wofür man steht, die Werte, wofür man steht und damit die Jugend begeistern will.
War ja auch auffallend, dass Scholz und Macron zusammen, als in Georgien die Leute auf die Straße gegangen sind, sich hingestellt haben und es bedauert haben, dass es Rückschritte gibt mit diesem Russlandgesetz, dem Bekannten, also dass die Möglichkeiten der Leute in Georgien beschneidet und ein Abkehr ist vom europäischen Pfad, dass beide zusammen aufgetreten sind. Wird es denn hier nochmal einen Impuls geben? Es gibt ja noch einen Ministerrat, also neben diesen ganzen Feierterminen, die es jetzt gibt beim Staatsbesuch von Herrn Macron, gibt es ja noch den Ministerrat am Dienstag, also richtig Arbeitssitzung, auch eine Art Sicherheitsrat, nämlich zwischen dem deutschen Kanzler, dem französischen Präsidenten und dem Verteidigungs- und Außenministern. Wird man nochmal über solche europäischen Strategien sprechen, Frau Mia de la Croix? Was meinen Sie?
Ja, mit Sicherheit. Ich habe da keinen Sitz an diesem Tisch, aber ich kann mir nicht, es mir nicht anders vorstellen. Auch nötige Reformschritte sind auf der Tagesordnung. Sehr diskutiert, aber auch kompliziert ist die Frage der größeren Effizienz bei der Entscheidungsfindung in Europa und die Frage der Einstimmigkeit, der Abschaffung der
Veto.
Einstimmigkeit
im Rat. Genau.
Veto. Und das ist aber ein heißes Eisen, denn das haben wir neulich auch gesehen in einer Debatte, die der Chef der Rassemblement National, also der Leiter der Liste für Rassemblement National in Frankreich gegen den Premierminister, der ungefähr ein bisschen älter ist, aber nicht viel älter. Das ist ein Punkt, wo traditionell die Rechtsaußenpartei aggressiv wird und sagt, wir wollen ein Veto behalten, wir Franzosen wollen entscheiden, was die anderen wollen, können sie selber entscheiden, aber wir können blockieren und wir wollen blockieren. Und ich fürchte, dass diese Sprache die jungen Menschen auch anspricht, insbesondere wenn sie den Eindruck haben, wenn, nicht nur, wenn sie unsicher sind, sondern wenn sie den Eindruck haben, diese Komplexität nicht mitzubekommen und dass dann immer wieder diese Antwort ist, wir sind wir und wir wollen es so machen und niemand entscheidet für uns, geht in die Richtung dieser neuen Härte und neuen Männlichkeit. Das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig, einen Vorschlag zu machen, der Effizienz. Ja, vielleicht in der Art und Weise, wie Macron gestern gesagt hat, hätten wir die Nationalisten gehabt, dann hätten wir keine Impfstoffe gehabt, wir hätten die Ukraine fallen lassen und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ankommt.
Und wenn ich kurz noch ergänzen darf dazu, ich glaube, die Sorge bei Macron oder vielleicht stärker noch bei Frank-Walter Steinmeier zum Beispiel in dieser Generation ist eben, dass gerade auch in den deutsch-französischen Beziehungen eine Generation uns verlässt, in Rente geht, auch teilweise verstirbt. Wolfgang Schäuble zu Beginn des Jahres, Alfred Grosser, ein französischer Politologe und großer Deutschlandkenner und Erklärer, die eben noch die Erinnerung an den Krieg, auch an den deutsch-französischen Krieg, sehr lebendig bei sich hatten. Und dass in den jüngeren Generationen und insbesondere den Generationen, die jetzt aufwachsen, die Europa immer als etwas sehr Selbstverständliches empfunden haben, auch die deutsch-französische Freundschaft vermutlich, dass diese Besonderheit nicht mehr so wahrgenommen wird und dass das natürlich eine Gefahr ist, wenn das nicht als Geschenk sozusagen und als Errungenschaft wahrgenommen wird, dann wird man nicht so stark dafür kämpfen wie für etwas, was man tatsächlich sich erarbeiten musste über viele Jahre und Jahrzehnte. Und ich glaube, auch da nochmal muss es jetzt bei diesem Staatsbesuch und dann auch in der Folge darum gehen, ein solches Projekt erneut eben gemeinsam zu schaffen und dann vielleicht auch der nächsten EU-Kommission auf europäischer Ebene mitzugeben.
Ja, um das vielleicht zu ergänzen, also wenn wir die Rede, die aktuell in Dresden ja vermutlich läuft, in eine historische Beziehung setzen, hatte Charles de Gaulle ja schon in Ludwigsburg 1962 die Rede an die deutsche Jugend, auch da in Teilen Absolut. Auf Deutsch ja. verfasst und damit im Endeffekt einen Prozess gestartet. Also es war eine sehr kraftvolle Rede, aber auch letztlich der Start von einem Prozess, aus dem hinter das deutsch-französische Jugendwerk hervorging, eine ganze Reihe an gemeinsamen Institutionen, der Élysée-Vertrag, gemeinsame Kooperation, und ich glaube, genau dieses positive Projekt jetzt wieder zu starten und ein gemeinsames positives Projekt auch für junge Menschen zu haben, was attraktiv ist, was anziehend ist, was einen Mehrwert bietet. Ich glaube, nichts weniger als das ist die aktuelle Herausforderung.
Ja, einen Streitpunkt will ich noch gegen Ende unserer Sendung ansprechen, und das sind natürlich die unterschiedlichen Auffassungen in der Wirtschaftspolitik. Also sprich Protektionismus, Schutzzölle, mit denen Macron arbeiten will, um sich vor amerikanischen, chinesischen und anderen Produkten ja ein wenig zu schützen. Die deutsche Bundesregierung setzt dagegen, lebt natürlich vom Freihandel als Deutschland immer als Exportland logischerweise, hat dann völlig andere Interessen und will auch weiterhin im Grunde genommen an seiner Austeritätspolitik festhalten, also keine Eurobonds, keine europäische Verschuldung. Wie kann man da jemals zusammenkommen, Frau Mia Delacroix?
Ja, das ist kompliziert. Das ist auch wieder einer dieser Punkte, wo die Deutschen und Franzosen diese große Erfahrung haben, sehr harte Interessengegensätze zu haben. Aber in der Handelspolitik finde ich das sehr interessant, das so etwas näher zu beobachten. Denn von Frankreich aus gesehen hat man den Eindruck, dass man in Deutschland im Grunde zum Teil überrumpelt worden ist von Kunden, sei es Russland oder in China. Und dass es auch logischer wäre, wenn man in Deutschland ein bisschen sich schützen wollte gegen chinesische Billigexporteure oder was weiß ich, diejenigen, die unsere Produkte ersetzen. Aber interessant finde ich, dass wenn wir das Beispiel Mercosur nehmen, ja, also das ist auch ein anderer Punkt, wo es eine große Meinungsverschiedenheit zwischen Deutschland und Frankreich. Macron versucht mit der breiten Unterstützung des Landes und der Bevölkerung dieses Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten abzublocken, weil mit diesem Abkommen Frankreich sozusagen überflutet wäre von billigen den Produkten der Agrarwirtschaft, die dann die schon geledigen französischen Landwirte in den Ruin führen würden. Und für die deutsche Seite meint man, nein, wenn wir dieses Abkommen nicht abschließen, dann können wir unsere deutsche Industrie, unsere Autos nicht exportieren. Aus französischer Sicht ist es ein bisschen missverständlich. Man versteht nicht so genau, wieso man auf der deutschen Seite nur die Autoindustrie verteidigt und nicht die eigenen Agrarleute und die Landwirte, die auch das gleiche Schicksal teilen wie die Französischen. Also insofern kann man das sehr grob so zeichnen, diese Interessengegensätze. Auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele Überlappungen.
Jetzt wollen wir einfach mal zusammenfassen. Wir haben noch 5 Minuten in diesem SWR-Forum und haben über den deutsch-französischen Motor gesprochen, der nicht stottert, wie Präsident Macron eindeutig gesagt hat, gestern in Berlin. Er beschwört es nahezu, können und wollen also die beiden Staaten Europa und den Westen zusammenhalten, militärisch, politisch und wirtschaftlich heraus.
Ja, sage ich Ihnen als Mit-30-Jähriger. Ich will es hoffen. Ansonsten sehe ich tatsächlich schwarz für die Zukunft Europas in der Welt, wenn das nicht gelingt. Und die Spekulationen der vergangenen Wochen und Monate, dass tatsächlich die deutsch-französischen Beziehungen an diesem persönlichen Verhältnis zwischen Macron und Scholz kranken, also im Grunde genommen kann es das ja nicht sein. Wenn es wirklich nur daran läge, wie könnte man dann akzeptieren, dass eine nicht funktionierende Beziehung zwischen zwei Regierungs- und Staatschefs dafür sorgt, dass Europa an vielen Stellen nicht weiterkommt. Deswegen glaube ich, dass Deutschland und Frankreich hoffentlich jetzt auch auf Grundlage dieses Besuchs von Präsident Macron wieder in eine positivere Dynamik kommen. Denn, das nur abschließend, die Zeit rennt wirklich davon, gerade in Frankreich und mit Blick auf die kommende Präsidentschaftswahl, wo niemand absehen kann, was dann passiert und welche Partner uns dann in Paris gegenüberstehen.
Das stimmt, Herr Ringel.
Ja, ich bin auch optimistisch. Ich würde sagen, der deutsch-französische Motor stottert nicht, er macht Betriebsgeräusche, die mal lauter sind, mal leiser, aber das ist letztlich die klassische Abstimmung. Dementsprechend bin ich an dieser Stelle auch optimistisch, dass auch diese schwierige Situation, die objektiv in allen Formen, wir hatten schon Komplexität, wir hatten das Tempo, wir hatten die unterschiedlichen Themen, die gerade jetzt ausgerechnet noch zutage treten. All das sind natürlich Rahmendaten, die nicht unbedingt optimal sind, um ja geschmeidig zu laufen. Aber ich bin optimistisch, dass sich auch weiterhin in guter alter Tradition Kompromisse finden lassen und diese Kompromisse letztlich Kompromisse sind, die für alle Europäer gelten und gelten können.
Frau Mia Delacroix, Sie können sich dem Optimismus vermutlich anschließen.
Ich kann mich dem Optimismus anschließen. Der Motor hat ganz, ganz viele Zahnräder, die ineinander greifen können und die uns zusammen weiter und vielleicht schneller bringen können. Aber das ist keine einfache Zeit. Und ich glaube, wir auch alle, sowohl die Journalisten als auch die Wissenschaftler, müssen nicht nur mitsingen, wenn wir alles gesagt wird, auch ganz schlimm, schlimme Beziehungen, man spricht nicht mehr miteinander. Nein, es wird sehr viel miteinander gesprochen.
Aber wir haben ja auch selbstbewusste Osteuropäer, aufmüpfigere, kleinere Staaten in der Europäischen Union. Akzeptieren die anderen Europäer eigentlich einen deutsch-französischen Führungsanspruch überhaupt noch, Herr Ringel?
Ja, wenn es für sie auch dann Mehrwert hat. Also dieser Führungsanspruch wird, glaube ich, massiv in Frage gestellt ab dem Moment, ab dem es wirklich von oben herab ein deutsch-französischer Kompromiss ist, der nur für diese beiden Staaten gilt. Ab dem Moment, ab dem es einen Mehrwert bietet für alle, ein Kompromiss ist, hinter den sich alle stellen können, ab dem Moment wird es auch funktionieren und wird es auch akzeptiert.
Und Europa wird sich weiter verändern. Die Engländer sind ja raus oder die Briten, zumindest vorerst. Warten wir mal ab, was aus dem Brexit wird. Andere Länder kommen vielleicht dazu. Vielleicht die Ukraine, vielleicht Georgien, vielleicht Moldau. Herr Ross, was glauben Sie, wird sich dann Europa und wird dann sich auch die Rolle Deutschlands und Frankreichs nochmal verändern?
Mit Sicherheit. Wir diskutieren heute schon darüber, dass Deutschland und Frankreich relativ in dieser Union der 27 wesentlich weniger Gewicht haben, die Dinge nicht mehr so stark steuern und beeinflussen, wie das in der Vergangenheit war. Auch deshalb gibt es jetzt die Bemühungen, über das sogenannte Weimarer Dreieck eben Polen als wichtigstes osteuropäisches Land einzubinden. Aber die Europäische Union wird sich reformieren müssen nach innen, wird ihre Entscheidungsprozesse reformieren müssen. Ansonsten, und ich glaube, da sind sich auch die proeuropäischsten Expertinnen und Experten einig, wird es sehr schwierig werden, wenn heute schon die Union mit 27 Probleme hat, gemeinsamen Positionen zu finden, dann zukünftig mit 30 oder vielleicht 35 Mitgliedstaaten irgendwann. Vorher wird sich definitiv etwas verändern müssen, auch in der Union.
Das war das SWR Kulturforum. Macron in Deutschland. Wie stabil ist die deutsch-französische Achse? Das war unser Thema und es diskutierten Professor Dr. Hélène Mia-Delacroix, Politikwissenschaftlerin und Zeithistorikerin von der Sorbonne in Paris, Professor Dr. Marc Ringel, er ist Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg und Jakob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Mein Name ist Klaus Heinrich.